Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Insa Wilke. Guten Tag. Beate Tröger und Michael Braun sitzen neben mir zum Kritikergespräch. Heute wollen wir Ihnen neue Lyrik aus Ungarn vorstellen und haben gleich drei Bände im Gepäck. Dies wird die Hypnose des Jahrhunderts, heißt ein Buch, das 32 Dichterinnen und Dichter vorstellt, alle mit einer Ausnahme nach 1980 geboren. Ich übergebe das Zeitalter. Damit scheint István Kemeny mit dem Titel seines neuen Gedichtbandes auf diese Anthologie zu antworten, die ich gerade erwähnt habe. Er ist etwas älter, nämlich schon fast 60 Jahre. Fast sein Jahrgang ist der Autor des dritten Buches für heute, Szilárd Borbély. Berlin Hamlet heißt sein Buch, mit dem wir gleich beginnen wollen. Beate Tröger und Michael Braun, aber erstmal die Frage, haben Sie denn ein Bild von der ungarischen Lyrik? Man kennt ja in der Allgemeinheit wahrscheinlich nur so Namen wie Péter Nádas oder Péter Esterházy. Was haben Sie für eine Verbindung zur ungarischen Lyrik?
Ja, mein Bild wurde geprägt durch die Begegnung mit einer unglücklichen Dichterfigur Ungarns, der dort aber weiterhin als großer Nationalheld quasi verehrt wird, Attila József, der 32 Jahre alt geworden ist. Und als ich 2005 quasi der Gesamtausgabe, also der deutschen Gesamtausgabe von József begegnet bin, das war eigentlich wirklich eine ungeheure Erfahrung, so etwas zu lesen, dass jemand verehrt wird in einem Land wie Ungarn, der so eine unglückliche Biografie hat, der zwar das Ungarntum beschworen hat, auch in seiner Dichtung, gleichzeitig aber die Vergeblichkeit seines Handelns, das im Abgrundleben auch evoziert hat, bis er sich nämlich eben dann im Alter von 32 Jahren vor einen Güterzug geworfen hat. Mit so einer unglücklichen Biografie wird man eigentlich nicht der Nationaldichter eines Landes. Aber im Falle von József, mit diesem sprachgewaltigen Autor, ist es so gekommen. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein Autor, der auch heute noch die lyrischen Zeitgenossen der Gegenwart prägt und begleitet.
Wie ist es bei Ihnen, Beate Tröger?
Interessanterweise ist auch Attila József einer von denen, mit denen ich Ungarn und die ungarische Lyrik näher kennengelernt habe. Allerdings erst 2017 mit der Liste freier Ideen, die im Rough Books Verlag bei Urs Engeler erschienen ist, ein kleines, wütendes, poetisches, psychoanalytisches Werk, in dem die Analyseerfahrung von József zu einer Art lyrischem Sprechen umgewandelt wird. Der zweite Dichter, der mir begegnet war vorher, war Dezső Kostolányi, der so etwas als der ungarische Hofmannsthal gilt. Von ihm hatte ich Sachen gelesen und ich hatte im Jahr 2018 von der Stiftung Lyrikkabinett die Anthologie Streiflichter von Julia Schiff in der Hand gehabt, wo auch ungarische Gedichte des 20. Jahrhunderts in einer Auswahl versammelt und auch sehr schön kommentiert sind mit einem Nachwort, das einen Parfumsritt durch die Geschichte der ungarischen Lyrik unternimmt.
Da sieht man, Anthologien sind für das Kennenlernen fremdsprachiger Lyrik immer unheimlich wichtig. Zugleich ist es aber auch sehr schön, wenn man dann Einzelwerke einzelner Dichter mal genauer anschauen kann. Kommen wir zu Szilárd Borbély. Können Sie uns vielleicht erst einmal etwas über diesen Dichter erzählen? Er hat einen Roman veröffentlicht, Die Mittellosen, dadurch hat man ihn ein bisschen kennengelernt. Aber was gibt es zu ihm noch zu wissen?
Also er hat ungarische Literatur studiert, kommt aus Ostungarn, wurde 1964 geboren und hat sich auf die Barocklyrik Ungarns spezialisiert, hat dann auch eine Zeit in Berlin verbracht und viele deutsche Dichter ins Ungarische übersetzt. Und 2004 hat er sich wie sein Vorgänger Attila József umgebracht, weil er an Depressionen litt, wie es heißt, weil aber womöglich auch ein ganz entsetzlicher biografischer Einbruch in dieses Leben ihm, wie soll man sagen, einfach vernichtet hat. Ich vermute, dass das
also auch dieser Schock, dieses Trauma, das denn Szilárd Borbély geprägt hat, das merkt man diesen Texten an, die jetzt auf Deutsch zugänglich sind. Das merkt man diesem Roman an, der erwähnt wurde, das merkt man seiner nachgelassenen Prosa an, die sehr Franz Kafka geprägt ist. Und man merkt es diesem Gedichtband eben auch an, diesen allen beiden Zyklen, allen beiden Bänden, die in diesem Buch versammelt sind, dieser Schock deutlich zu spüren.
Das sind, ich füge es mal eben ein, Berlin Hamlet heißt der eine Zyklus, der andere Zyklus heißt Leichenprunk. Das Trauma, das Sie beide erwähnt haben, das war ein Vorfall an Weihnachten im Jahr 2000. Da wurden die Eltern von Szilard Borbély auf extrem brutale Weise in ihrem eigenen Haus überfallen. Die Mutter wurde ermordet, der Vater überlebte schwer verletzt. Und das prägt die Literatur und prägt natürlich auch das Leben von Szilard Borbély von da an. Was verbindet denn nun diese beiden Zyklen, die im Umfeld dieses Mordes geschrieben wurden? Berlin, also, Hamlet und Leichenprunk.
Beide Bücher sind ja auch den Eltern gewidmet und es ist ein wirklich verzweifelter Versuch, sich selbst zu stabilisieren im Angesicht dieses Schreckens. Und es sind zwei ganz unterschiedliche Wege, die in diesen Büchern eingeschlagen werden. In einem Fall erleben wir einen Stadtspaziergänger, eine Art Flaneur, der durch Berlin geht. Gleichzeitig gibt es ein poetisches Double, dieses Ich, das durch Berlin geht. Das ist eben der unglückliche Prinz Hamlet aus Dänemark, den wir von Shakespeares Drama her kennen. Und auch noch Franz Kafka, der auch präsent ist in diesem Text, weil nämlich Borbély ja aus den Briefen an Felice Bauer sehr reichlich daraus zitiert. Und dieser Hamlet, Prinz von Dänemark, hat auch bei Borbély, die führt auch da eine Auseinandersetzung quasi mit dem Geist des Vaters. Und ursprünglich bei Shakespeare wissen wir, es geht ja um Rache, er hat einen Racheauftrag. Im Grunde hat Borbély nicht unbedingt einen Racheauftrag, sondern eben ein verzweifeltes Ringen darum, wie so ein schreckliches Geschehen sich hat vollziehen können.
Ich glaube aber, man kann es noch mal allgemeiner insofern beschreiben oder auf einer abstrakteren Ebene beschreiben, als wichtig ist, dass Borbély auch jüdische Wurzeln hat, dass also diese Auseinandersetzung mit dem Holocaust in beiden Bänden, sowohl in Berlin Hamlet wie auch in Leichenprunk, insofern eine Rolle spielt, als in beiden Bänden die Frage, wie individuelles Leid in der Literatur überhaupt auszudrücken ist, ob das überhaupt möglich ist, dass diese Frage für beide Zyklen eine Rolle spielt. Und gerade in dem zweiten Band, wo Borbély sich sehr stark auf religiöse Stoffe, also zum einen auf die Passionsgeschichte, zum anderen aber auch auf die Legenden der Chassiden und auch auf die barocke Dichtung bezieht, mit der er sich eben wissenschaftlich auseinandergesetzt hat, dass es immer in dem, wie diese Formen eine bestimmte menschliche Leidenserfahrung auch transportieren, in dieser Auseinandersetzung diese historischen Fragen mitstellt. Also das väterliche Erbe ist nicht nur der Vater als biologischer Vater, sondern das sind auch die geistigen Väter. Und das ist was, was diese beiden Bände in einer Weise tun, die mich wirklich umhaut. Also es ist für mich einer der wichtigsten und besten Bände, die ich in letzter Zeit in der Hand hatte.
Das ist als einer der erschütterndsten und auch finstersten Gedichtbücher, die ich kenne aus den letzten Jahren. Und Sie müssen bedenken, in dem ersten Teil, Berlin Hamlet, dieser Stadtgänger ist ja nicht von einer Leichtigkeit geprägt, mit der er durch die Stadt Berlin schweift, sondern auch da wird er gleich markiert, als ich nach Berlin kam, wollte ich nicht mehr leben. Ja, ich meine, wenn man so ein Gedicht Auftakt hat, wie kann sich ein schreibendes Subjekt da weiter bewegen? Und Borbély versucht es eben in verschiedenen Sprechformen, Briefe, Allegorien, Fragmente, in diesem Gedichtbuch Berlin Hamlet und im Leichenprunk sind es eher so die Formen vielleicht von Gebetsformeln, von, wie er es nennt, Sequenzen, Beschwörungen, um sich diesem Unheilsgeschehen zu nähern.
Hören wir mal ein Beispiel aus dem ersten Zyklus Berlin Hamlet.
Eine offene Kiste ist Gottes Sein, voller Spielzeug. Zuweilen sitzen Kinder um sie herum, wühlen in ihr. Jedes Spiel ist ein Rätsel. Gott sitzt unter ihnen und beobachtet sie. Er ist selbst ein Kind, das in ihr wühlt. Wenn er etwas findet, freut er sich darüber. Er wendet es in seinen kleinen Händen hin und her. Dann wirft er es zurück.
Dies ist nur eine Strophe gewesen aus einem Gedicht, das Epilog überschrieben ist. Michael Braun, Sie haben es schon erwähnt. In Berlin Hamlet gibt es Gedichte, die sind Allegorie überschrieben, die sind Fragment überschrieben, die sind Brief überschrieben, aber eben auch Epilog. Wie hat man sich denn diese Überschriften zu erklären?
Also Epilog ist ja auch eine Markierung, wenn etwas nichts mehr zu sagen ist im Grunde, wenn ein Leben, ein literarisches Projekt seinen Abschluss gefunden hat. Diese Titulatur Epilog kommt ja schon in anderer Form schon relativ am Anfang des Bandes vor. Und am Ende des Bandes, was wir nun hören, ist ja quasi nochmal ein Hinweis auf dieses religiöse Moment, das aber negativiert ist. Ja. Der Gott, der hier noch auftritt, von dem erwartet man keine Erlösung mehr. Im Grunde wird ja auch die Auferstehungsgeschichte aus der Bibel negiert durch Borbély. Der Gott, der hier noch agiert, der überlässt uns unserem Schicksal.
Und das ist wirklich was, wo ich finde, da provoziert dieser Band auch unglaublich, weil Borbély sagt, der Holocaust ist letztlich die gemeinsame Tragödie von Christen und Juden. Und im Holocaust wird sozusagen auch diese Verherrlichung der Passion, also dieses Leidens Christi, in einer Weise in Frage gestellt, wo auch Christen sich sagen müssten, womöglich ist Christi Tod sinnlos. Und ich kann mich jetzt dazu nicht in eindeutiger Weise positionieren. Aber ich finde diese Überlegung, diese Frage wirklich grundstürzend im Zusammenhang mit dem, was er dann in seinen Gedichten jeweils einzeln auch in dieser Überlagerung von jüdischer und christlicher Tradition umsetzt oder was er da versucht.
Ich muss noch einmal nachfragen, weil wenn man jetzt hört, da steht ein solch schrecklicher Vorfall im Hintergrund dieser Texte, dann denkt man natürlich gleich, wenn es gut geschrieben ist, dann lässt einen das vermutlich nicht unberührt. Zugleich schafft Borbély es ja, Distanz reinzubringen, was ja enorm wichtig ist, wenn so ein biografischer Vorfall im Hintergrund steht. Wie macht er das denn?
Ja, dieser Akt der Distanzierung, der ist allerdings auch brüchig und instabil. Also im einen Fall bei diesem Zyklus Leichenprunk, da versucht er auch noch durch unendlich akribische Nachprüfung der Ermittlungen, die es im Jahr 2000 und 2001 bei diesem Mordfall gegeben hat, in akribischster Form das noch einmal nachzuvollziehen, was ihn aber nur noch weiter in die Verzweiflung hineinreißt. Also quasi das nüchterne Nachprotokollieren der Ermittlung führt zu keiner Katharsis, genauso wenig wie es diese sozusagen Aufrufung traditioneller Formen, wie diese Gebetsformeln, diese Sequenzen, auch zu keiner Katharsis führen. Und auch das Zitieren der Passionsgeschichte nimmt ja dann wieder eine ganz finstere Wendung. Also selbst diese Formen, mit denen er versucht, den Schrecken zu objektivieren, wird er quasi überwältigt vom Schrecken selber. Ja, also insofern, dass er dann den Freitod gesucht hat, da braucht man sich nicht zu wundern.
Berlin Hamlet von Szilard Borbély, ein Buch von Gewicht und ein Autor, den man kennen sollte, wenn man Beate Tröger und Michael Braun zuhört. Ein anderer ungarischer Autor, der wichtig ist, ist István Kemeny. Monika Rink und Orsolya Kallas haben Gedichte ausgewählt und übersetzt und die wirken im Vergleich zu Szilard Borbély jetzt fast schmetterlingshaft leicht, auch wenn das völlig übertrieben ist in Bezug auf diese Gedichte. Hören wir mal das Gedicht, aus dem der Titel stammt. Ich übergebe das Zeitalter, kommt davor als Zeile und das Gedicht heißt Mittag.
Mittag. Ich übergebe das Zeitalter, es funktioniert. Hier sind die Schlüssel, alles in Ordnung. Hier sind die Schlüsselfiguren, hier sind die menschlichen Wracks, hier ist der Durchschnitt. Hier ist die neue Generation, sie reift noch. Mittagszeit. Hier sind die Morgenzeitungen. Hier ist die Behörde, alle sind zu Tisch. Hier ist der Stempel, er prägt in alles sein Zeichen. Hier ist das Bargeld, greifbar. Hier ist die momentane Situation. Hier sind die Prozesse, sie sind beschreibbar, unkaputtbar. Was kaputt geht, hat prozessual funktioniert. Hier ist die Illumination, sie illuminiert. Hier ist die Elevation, sie eleviert. Jetzt gehen wir noch weiter einwärts. Wir gehen. Hier ist der Maschinenraum. Das ist mysteriös.
Wie hat man das denn zu verstehen, gerade dieser Schluss dieses Gedichts, dass da jemand im letzten Moment merkt, dass er das eigene Zeitalter doch nicht so durchschaut hat, wie es erst klingt?
Ja, ich glaube, dass diese Gedichte eigentlich ganz vielfach und virtuos die Dialektik der Aufklärung sozusagen nochmal in lyrische Worte fassen. Also es gibt immer eine ganz starke Tendenz zum Repetitiven, zu sowas Maschinenhaftem, Technischem auf einer anderen Ebene, als wir es bei Borbély hatten, der die Formen benutzt, benutzt Kemeny eher die Mittel, würde ich sagen, die Mittel der Poesie, die klassischen, um die technischen Seiten des Sprechens in diesem Vorführen des Technischen ein Stück weit auch wieder wie aufzusprengen. Also es ist ein Zeitalter des Fortschritts, das er da übergibt. Es ist ein Zeitalter, das vermeintlich zum Besseren hinführt, aber die Abgründe, das Irrationale, das bleibt trotzdem erhalten und das wird in diesen Gedichten auch offenbar, auch in Alltagsschilderungen und Szenen.
Also Beate Dröger sagt jetzt Dialektik der Aufklärung. Das klingt jetzt mir zu ernst eigentlich. Der István Kemeny hat sich in Sicherheit gebracht, würde ich sagen. Und sein Distanzierungsmittel ist einfach die Ironie. Wenn jemand sagt, ich übergebe das Zeitalter, es funktioniert, das ist ja allein schon eine unglaubliche Abstandnahme von einer ganzen Epoche. Deswegen sage ich ja, hier steht jemand in gewisser abgeklärter Position und wirft so mit philosophischer oder postphilosophischer Lässigkeit seine Beobachtungen hin. Aber es ist nicht jemand, der hier spricht, das ist nicht jemand, der verzweifeln kann an diesem Zeitalter, an den ganzen Traumata, an den Schrecknissen des 20. Jahrhunderts und des frühen 21. Jahrhunderts, die es gegeben hat, sondern er schaut kurz hin und sagt, ja, gehen wir über zum nächsten Thema, zu einer anderen Tagesordnung. Was ich tue als Dichter ist, ich möchte nur noch spielen.
Aber er schaut schon sehr genau hin, ne? Also wenn man jetzt sagt, er schaut kurz hin, dann klingt es so ein bisschen nach Flüchtigkeit, aber es sind natürlich in diesem freundlich soziologischen Blick auch sehr interessante oder sehr innovative Bilder. Der Mond plumpst in die Limonade des Hundes ist natürlich irgendwie auch ein bisschen surreal, aber zugleich hat man ein sehr deutliches Bild auch vor Augen und ich würde sagen, dass dieser soziologische Blick auch vielleicht der ist, wo man am ehesten die Unterscheidung treffen kann zu Bourbet, der eher literaturhistorisch an die Dichtung dran geht oder auch auf die Menschen schaut.
Was das Wunderbare an Kemeny ist, dass er tatsächlich diese Abstandnahme hat und dass er eben uns mit völlig überraschenden Bildern auch konfrontieren kann. Das ist das Wunderbare, aber er bleibt auch tatsächlich ein Geschichtsfatalist, wenn er sagt, in einem der schönen Gedichte Robinson Crusoe, den wir alle kennen, der Schiffbrüchige, kehrt immer wieder zu seinem Wrack zurück, aber niemals findet er was Brauchbares vor, das ja zu seinem Weiterleben und zum Weiterleben der Gattung, kann man hier hinzufügen, verhelfen könnte.
Monika Ring schreibt im Nachwort, für sie sei das Gedicht Hypnotherapie zentral. Sie sind jetzt traurig, beginnt es mit einem Imperativ, in der Tat hypnotisch. Und das schlägt eine schöne Brücke zu dem dritten Band, auf den wir noch einen kurzen Schwenk machen wollen. Die Hypnotherapie von István Kemeny steht die Hypnose entgegen, die 32, 20 Jahre jüngere Dichterinnen und Dichter auf unser 21. Jahrhundert ausüben. Ebenfalls Orsolya Kallas hat mit Peter Holland in diesem Fall diesen Band mit ungarischer Lyrik der Gegenwart herausgegeben. Unterscheidet sich das Selbstverständnis dieser jüngeren Dichterinnen und Dichter und ihr formaler Ausdruck denn von den Gedichten, die Sie uns jetzt vorgestellt haben, von Szilard Bourbay und István Kemeny?
Also ich sehe dann schon einen großen Unterschied. Kemeny ist dieser Anthologie den jüngeren Autoren, die ja nach 1980 geboren sind, näher, das auf jeden Fall. Bourbay ist sehr weit entfernt von diesen Autoren. Was mich da beglückt hat eigentlich an dieser Anthologie, ist der Verzicht auf symbolische Überfrachtung bei den vielen Autoren, der Verzicht auf allzu viel intertextuelle Spielerei. Und das wird ersetzt durch einen wirklich manchen lapidaren, rauen Realismus, durch eine sehr drastische Direktheit, die aber zur Verlebendigung dieser Gedichte sehr viel beiträgt.
Der Eindruck, den kann ich voll teilen. Also das ist ein Band, wo man natürlich erstmal nur ganz kleine Bodenproben aus größeren Zusammenhängen angereicht bekommt, aber wo man wirklich eine sehr lebendige und sehr direkte, konkrete, mutige Art, sich auch dichterisch zu äußern, vorgeführt bekommt.
Vielen Dank, Beate Tröger und Michael Braun, für diese Reise in ein ja nun wirklich anderes Ungarn, als man es aus den Nachrichten im Moment kennt. Wir haben gesprochen über Szilard Bourbays Buch Berlin Hamlet, übersetzt von Heike Flemming, Bibliothek Surkamp, 24 Euro. István Kemenys Gedichtbuch Ich übergebe das Zeitalter wurde von Orsolya Kallas und Monika Ring übersetzt, im Verlag Reinicke und Voss erschienen. 88 Seiten, 12 Euro. Und der dritte Band dieser Sendung, Dies ist die Hypnose des Jahrhunderts, ungarische Lyrik der Gegenwart, wurde von Orsolya Kallas und Peter Holland herausgegeben und von einem ganzen Übersetzer-Team ins Deutsche gebracht. Klack Verlag, 122 Seiten, 15 Euro. Das war der Büchermarkt für heute. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Gutes Lesen wünscht Ihnen Insa Wilke.